Wir werden vom ersten Tag an den Grenzen konsequent zurückweisen, hatte Friedrich Merz versprochen. Und tatsächlich fährt die neue Bundesregierung einen komplett anderen Kurs in der Migrationspolitik. Nur wohin führt der uns? Das wollen wir heute diskutieren im RBB 24 Inforadio Forum in Kooperation mit der Europäischen Akademie Berlin. Mein Name ist Sascha Hingst und bei mir sind vier Gäste. Friedemann Hanke kennt die Lage in den Grenzregionen als stellvertretender Landrat des Kreises Märkisch-Oderland.
Ein bisschen.
Er ist selbst CDU-Mitglied. Karl Popp ist der Geschäftsführer von Pro Asyl. Svenja Niederfranke forscht am Zentrum für Migration der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und Katarzyna Wehrt ist Mitglied im Vorstand des Polnischen Sozialrates. Das ist die älteste Organisation polnischer Migranten in Deutschland. Ihnen vieren herzlich willkommen. Herr Hanke, bei Ihnen an der Grenze, merkt man da eigentlich in den letzten Wochen, dass sich was verändert? Und sei es auch nur in der Wahrnehmung der Menschen?
Zwei Punkte sind feststellbar. Und wie so viel, bei vielen gibt es ja immer mehrere Aspekte. Der eine Aspekt ist rein praktisch das, was sich an Stauung an der Grenze ergibt. Das ist jetzt ganz losgelöst vom Asylthema, sondern tatsächlich rein praktisch führen Grenzkontrollen natürlich zu Stauungen an der Grenze. Und das ist schon wahrnehmbar. Das ist auch sehr viel stärker natürlich für die polnischen Arbeitnehmer, die nach Deutschland reinpendeln. Da sind sozusagen die Stauungen auf polnischer Seite sehr viel extremer natürlich. Und das wird aber auch von den deutschen Pendlern und Einkaufstouristen, die rüberfahren, sehr deutlich wahrgenommen, dass so grundsätzlich die Durchlässigkeit damit nachgelassen hat. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass, sagen wir, von der Bevölkerung man das aussieht, man natürlich wahrnimmt, dass der Staat handelt. Und das ist etwas, was sozusagen tatsächlich eine große Forderung immer wieder in den Gesprächen ist. Der Staat möge doch handeln und sein Eingreifen zeigen. Und das wird dann schon positiv wahrgenommen, dass Polizei dort steht, also als Zeichen auch der Sicherheit, die man vermitteln möchte.
Wie ist denn das in Polen, Frau Wehrt? Sie gucken ja nicht nur auf die polnischen Migranten in Deutschland, sondern Sie lesen ja vermutlich auch die polnischen Zeitungen und Fernsehen und so weiter. Wie wird denn in Polen diese Änderung wahrgenommen?
Ich möchte ganz kurz tatsächlich darauf eingehen und schildern, wie es bei uns in Löcknitz in einem Grenzdorf ist. Wir sind sehr frequentiert von dem Verkehr, der aus Polen kommt, der wieder nach Polen will. Ich selbst gehöre zu den Grenzpendlern und wir sind darauf angewiesen, dass das durchgängig bleibt. Es kann nicht sein, dass ich normalerweise 40 Minuten brauche für die Strecke, sag ich mal, Löcknitz-Stettin und zurückkomme und dann wieder da kontrolliert werde.
Aber scheint mir so, also dieses Verkehrsthema ist wahrscheinlich unmittelbar schwierig jetzt, aber ist ja was man theoretisch lösen kann, indem man dann breitere Kontrollwege und so weiter macht. Aber die Tatsache, dass Deutschland sagt, wir wollen mehr zurückweisen, liebe Polen, wir nehmen zum Beispiel die Menschen gar nicht auf, wird das unter Polen oder auch in Polen wahrgenommen?
Ja, das wird wahrgenommen. Das ist sehr beunruhigend, auch gerade die Ansage von Herrn Tusk. Das, denke ich mal, das wird richtig zu Pattsituationen kommen. Es führt zu nichts, wenn wir den Nachbar immer als den, nicht Kooperationspartner betrachten. Mhm. Und auf Rücken der Grenzpendler werden solche Sachen gemacht. Also,
ja. Jetzt haben wir die Wahrnehmung der Deutschen und der Polen. Wie ist es denn, Herr Kopp, mit der Wahrnehmung derer, die flüchten? Nehmen die das wahr, dass Deutschland seine Zuwanderungspolitik gerade ändert?
Die Kommunikation, darum geht es zum Teil, mit Rechtsbrüchen, soll ja so gelingen. Ne? Eine Kaskade watscht durch Europa bis an die Außengrenzen. Das sagen ja auch die Unionsleute. Deutschland ist nicht mehr das Willkommensland, dass wir schaffen das, was jetzt 10 Jahre alt wird, dieser Satz, ist vorbei, das freundliche Gesicht für Asylsuchende ist vorbei. Das ist die Kommunikation und dabei finden halt europarechtswidrige Geschichten statt. Und was Sie gerade beschrieben haben, also das ist auch, wir sind ja alle überzeugte Europäerinnen, was es heißt, auch nochmal im partnerschaftlichen Umgang mit den Nachbarn, nicht nur heute, das ist auch fatal. Also ich denke, korrigieren Sie mich, Frau Wehrt, diese Zurückweisungspraxis Deutschlands hat auch den polnischen Präsidentschaftswahlkampf zumindest ein bisschen auch nochmal beflügelt von rechts. Oder wir haben doch jetzt auch an der Grenze Rechtsextreme, die auflaufen, so ähnlich wie Bürgerwehren an der holländischen Grenze. Das hat nicht alles mit Helmut Dobrindt zu tun, aber wir sehen, dass Europa da an der Stelle, das ist nicht in Absprache mit, sondern das ist, gefährdet eher das europäische Projekt. Und die Freizügigkeit ist halt neben Demokratie, Menschenrechte, Menschenwürde, ist die Freizügigkeit ein elementares Moment des Projektes Europas und das wird auch gefährdet.
Aber ich frage trotzdem nochmal nach, die Menschen, von denen Sie hören und Sie betreuen ja, haben wir auch bei dem Prozess, der da neulich war, gesehen, Sie betreuen ja Menschen, die sich als Flüchtlinge hier melden. Nehmen die diese andere Flüchtlingspolitik wahr? Reagieren die darauf?
Also ich denke, durch bestimmte Maßnahmen, diese Maßnahmen, dass man jetzt Schutzsuchende, also Asylgesuche verweigert und überhört und zurückweist, das spricht sich rum. Oder es spricht sich rum, dass Deutschland humanitäre Aufnahmeprogramme beendet, Afghanistan. Es spricht sich rum, dass Familiennachzug, wir lieben ja alle das Recht auf Familie, dass das für subsidiär geschützte 2 Jahre aufwärts, es dauert viel länger, ausgesetzt wird. Wir kriegen mit das Resettlement, was auch Unionspolitikerinnen immer hochhalten, also dass sich jemand proaktiv, legal einreisen lasse. Kenia, sudanesische Geflüchtete, meist sehr kranke Leute, dass der Flug in letzter Sekunde gestoppt wird. Das sind viele Signale, die momentan ausgesendet werden von der neuen Regierung, da ist ja auch die SPD dabei, muss man fairerweise sagen, die selbstverständlich klar machen, in Deutschland ist jetzt Schluss mit dieser weltoffenen Variante für Schutzsuchende.
Wir reden gleich nochmal über die verschiedenen Gruppen und wer da wirklich noch reinkommt, aber ich würde gerne auch Frau Niederfranke natürlich mit ins Gespräch holen und wir haben ja jetzt verschiedene Ebenen, wer nimmt das wahr und wie nimmt man es wahr, wie ist es denn auf der außenpolitischen Ebene, also wir haben ja jetzt Europa schon mehrfach angesprochen, Ihre Einschätzung, wie wird es da wahrgenommen, was Deutschland tut?
Ich möchte anfangen und sagen, dass Deutschland natürlich auf die Nachbarländer und auf die Mitgliedstaaten der Europäischen Union angewiesen ist. Man redet jetzt aktuell sehr, sehr viel über das sogenannte Dublin-Verfahren. Und beim Dublin-Verfahren ist Deutschland sehr auf die Nachbarländer und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union angewiesen. Denn wenn Deutschland ein Dublin-Verfahren durchführt und feststellt, Deutschland ist nicht zuständig, möchte man diesen Menschen dann zum Beispiel nach Italien, zum Beispiel nach Griechenland überstellen oder eben auch nach Österreich oder nach Polen. Und damit diese Überstellung gelingt, ist man eben auf die Kooperation von den Nachbarn und Mitgliedstaaten angewiesen. Mit Österreich hat das 2023 noch sehr gut geklappt, diese Zusammenarbeit und die Überstellung, diese Dublin-Überstellung. Und ich möchte das jetzt mal als Frage formulieren, ob Nachbarländer in Polen, Österreich und Länder, die sich offen gegen die deutschen Vorgänge jetzt geäußert haben, ob die dann noch so gewillt sind, die Dublin-Überstellung zu akzeptieren.
Aber sind das nicht genau die Länder, die einst, als es ums Aushandeln von Dublin ging, eigentlich wollten, dass wir einen viel härteren Asylkurs haben und war es nicht Deutschland, die dann damals den etwas liberalen durchgesetzt haben? Also sprich, könnte man mit den Ländern nicht sogar eigentlich wahrscheinlich eher ins Geschäft kommen, sage ich mal so?
Ich hätte, auf den Aspekt wäre ich auch eingestiegen und muss auch sagen, Herr Kopp, Sie haben es völlig richtig dargestellt. Genau auch der Gedanke, der dahinter steht, so wie Sie es dargestellt haben. Es geht schon darum, quasi eine Kaskade auszulösen zu einer EU-Außengrenze. Das ist völlig, völlig korrekt, so wie Sie es gesagt haben. Insofern glaube ich auch, dass das, was jetzt an Grenzkontrollen und Zurückweisungen passiert, aus dieser Logik, ob man den nun folgt oder nicht, aber wenn man in dieser Logik bleibt, tatsächlich eine temporäre Maßnahme sein wird. Mhm. Wenn denn das so funktionierte. Natürlich muss Herr Tusk aktuell reagieren. Er hat sozusagen Präsidenten einer anderen Ausrichtung jetzt über sich. Das heißt, er muss auch reagieren, wenn Deutschland entsprechende Maßnahmen fährt. Das ist, glaube ich, unvermeidlich, um auch seine Position innerhalb Polens zu stärken. Aber ich glaube, bei dem Gedanken, wie wir Flüchtlings- oder Asylpolitik angehen, sind wir auf einer Linie mit dem, was eigentlich Polen und alle süd-, mittel-, osteuropäischen Staaten bisher immer für eine Linie gefahren haben. Da, glaube ich, stehen wir gar nicht weit weg, sondern eher so, dass über die Jahre immer der Vorwurf an Deutschland war, ihr seid diejenigen, die alle anziehen. Und deshalb glaube ich, dass wir momentan einen Punkt haben, wo es tatsächlich zu diesen Zurückweisungen kommt, wie insgesamt aber es eine Asylpolitik europaweit geben wird, die sich an diesen Ländern und denen auch ausrichten wird. Italien fällt ja in dieselbe Richtung.
Sehr gefährlich. Also nicht, was Sie sagen, sondern wir haben momentan eine Situation, dass die meisten europäischen Staaten sich an bestehendes europäisches Recht nicht halten. Das ist ein Riesenproblem. Ich sage immer so, wenn alle keine Lust mehr, menschenwürdige Standards zu schaffen, beispielsweise Griechenland, und einige Staaten noch sowas wie menschenwürdige Standards haben, dass es dazu führt, dass es nicht eine Verteilung oder irgendwas Solidarisches gibt, sondern dass Leute versuchen, da wo ist die Parkbank, auf der sie leben, da gibt es irgendwie eine Unterkunft, dass sie auch da hingehen. Oder es gibt hier Jobmöglichkeiten, woanders gibt es Nirvana oder völlig ungeklärte Verhältnisse. Deshalb gibt es diese Binnenflucht, was in den Papieren sekundäre Migration heißt. Dass die Modelle, die sie jetzt gerade hochhalten, bei aller Wertschätzung des Nachbarlandes, und da sollten wir viel mehr machen, Polen, im Umgang mit Asylsuchenden an der belarussischen Grenze finden nachweislich seit Jahren schwere Menschenrechtsverletzungen statt. Bei den illegalen, oft gewaltsamen Pushbacks, ähnlich wie in Griechenland, Bulgarien und anderen Orten. Auch die baltischen Staaten sind sehr hartleibig und machen jetzt schon Verschärfungen, die es noch gar nicht im EU-Recht gibt, aber vielleicht in Zukunft gibt. Also die Instrumentalisierung, weil Belarus die Geflüchteten instrumentalisiert, deshalb kann man die Standards runterfahren. Die Tendenz geht in Richtung Abschwächung Menschenrechtsstandards. Es muss nicht Ihre Position sein, so gut, ich kenne Sie jetzt nicht, aber nur eine Frage zu den vor Gericht in 3 Kammerbeschlüssen in Berlin am 2. Juni. Nicht ein bisschen Eilbeschluss und so kleine, schnelle Entscheidung. Sagt die Kammer, sagt ganz klar, dass Dobrindt die Anweisung.
Lassen Sie uns über den Prozess ein bisschen später reden, weil da kommen wir zwangsläufig hin.
Ich wollte Ihnen aber noch was fragen dazu. Ja. Es geht mir jetzt gar nicht in der Beschreibung nur der Beschlüsse, die sagen europarechtswidrig. Aber so wie ich Sie einschätze, wie ist es für Sie als Konservativer? Wir verteidigen doch, denke ich, alle Rechtsstaat, Unabhängigkeit der Gerichte. Das ist ein hohes Gut. Und bin ich fest davon überzeugt, dass es bei den Konservativen auch so ist. Irritiert Sie es phasenweise in der politischen Debatte hier, dass jetzt zum Beispiel die Richterinnen so massiv angegriffen werden, dass die Anwaltschaft so massiv angegriffen wird? Ich lasse uns jetzt außen vor. Aber wie geht es Ihnen damit?
Ich würde tatsächlich das ein bisschen auch nach hinten stellen würden, weil tatsächlich die Frage des Urteils nochmal kommt. Die Frage Angriff Richter verbal ist, egal wie, ist eine Unsäglichkeit und zeigt sozusagen das Problem, wo wir darauf hinlaufen. Und das ist ja von entsprechenden Seiten auch schon aufgenommen worden. Und das sehe ich als die größte Gefahr, die momentan steht. Das ist jetzt nun heute hier nicht gerade Thema, aber das größte Gefahr, die ich auch von der AfD sehe, ist die Infragestellung des Rechtssystems. Und da ist gar keine Frage, das ist die größte Gefahr, die überhaupt momentan besteht. Zum Urteil werden wir nachher vielleicht noch sprechen. Ich will nur einen Punkt sagen, Sie haben recht. Es werden die europäischen Regeln von den europäischen Ländern auch gemacht. Und man wird sich auf gemeinsame Regeln einigen. Und der Urgrund oder das Urproblem, Sie haben Pushbacks etc. genannt, das Urproblem ist auch die Unehrlichkeit des Asylrechts. Nämlich diesen Individualanspruch zu postulieren, aber im Grunde genommen zu wissen, dass ich ihn nicht individuell jedem, der weltweit Anspruch hätte, zugänglich machen kann. Also versuche ich, so wenig wie möglich überhaupt erst auf europäischen Boden kommen zu lassen. Mhm. Und das letztlich in Unehrlichkeit des Systems. Und so unschön das ist, die Konsequenz wäre tatsächlich, das ist ja seinerzeit Thorsten Frey auch entsprechend angegangen worden, aber die Forderung kam ja genau daher zu sagen, wir sind dann in der Konsequenz eigentlich ein Grundrecht auf Asyl abzuschaffen und in Kontingente zu gehen, weil das, was wir jetzt tun, unehrlich ist.
Wobei ich da kurz dazwischen gehen würde, weil ich diesen Satz, da zucke ich immer, Grundrecht auf Asyl abzuschaffen. Also das eigentliche Grundrecht auf Asyl aus dem Grundgesetz trifft ja die allerwenigsten derer, die zu uns kommen. Also wenn wir das bestehen lassen würden, wären es nicht viele. Aber hätten es trotzdem nicht abgeschafft. Die Frage ist ja, bei all den anderen, die mit den erweiterten Regeln, subsidiärer Schutz etc. kommen, wie viele wir da aufnehmen. Und das ist tatsächlich eine Frage. Also braucht man da so eine Obergrenze? Frau Niederfranke, ist das, also kann Deutschland da unbegrenzt aufnehmen? Ist das vernünftig, sowas überhaupt zu diskutieren? Macht das mehr kaputt, als das ganz macht?
Also Obergrenze ist aktuell rechtlich nicht möglich. Punkt. Und es liegt nicht nur am deutschen Recht, es liegt am europäischen Recht und es liegt an den völkerrechtlichen Verträgen, die Deutschland beigetreten ist.
Ja, na gut, man da führt uns jetzt Donald Trump ändern. Natürlich ziemlich deutlich vor Augen, dass man solche Verträge und auch Recht ändern kann.
Das ist eine andere machen. Frage. Genau, das kann man natürlich machen. Und da muss man sich aber auch die Konsequenzen davon anschauen. Nach aktuellem Stand, wenn man aus völkerrechtlichen Verträgen austritt, wenn man aus der Europäischen Menschenrechtskonvention austritt, dann kann man nicht mehr Mitglied der EU sein. Wollen wir das? Wollen wir aus der EU austreten? Das ist zum Beispiel eine Fragestellung. Und dann diese Diskussion um Kontingent und Individualrecht auf Asyl abschaffen. Für mich ist da die Grundannahme, dass man es hinbekommt, jegliche Ankünfte in die EU zu stoppen. Und dann kann man über Kontingente Menschen bewusst herholen. Und für mich ist schon die Grundannahme, dass man jegliche Ankünfte in die EU stoppen kann, nicht gegeben. Es gibt so viele Beispiele in der Geschichte und auch kürzlich. Man kann Zäune bauen, ganz viele, aber es gibt ja immer noch, man kann darüber klettern. Also es gibt immer Möglichkeiten, das ist quasi dann ein Konjunkturprojekt für Schleuser, dann das zu umgehen. Und die Leute würden trotzdem irgendwie es in die EU schaffen. Und dafür, also für diese Konsequenz, schaffen wir dann jegliche völkerrechtlichen Verträge ab, jegliche menschenrechtlichen Verträge ab. Also da ist für mich diese Balance der Aussicht auf Erfolg ist für mich nicht gegeben. Und dafür riskieren wir so unendlich viel, dass das für mich nicht aufgeht, diese Rechnung.
Heißt das im Umkehrschluss, wir können einfach gar nichts tun? Also läuft alles so weiter wie bisher? Oder?
Nein, man kann natürlich ganz viel tun. Beispielsweise, also man kann auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Man kann auf regionaler Ebene ansetzen, man kann auf nationaler Ebene ansetzen. Man kann zum Beispiel in Deutschland, was viele Leute beklagen, sind halt, dass die Prozesse nicht
smooth sind.
Genau, smooth. Danke sehr, Herr Kopp. Nicht smooth sind, also nicht digitalisiert sind, viel, viel, viel zu lange dauern, dass die Asylentscheidungen zu lange dauern, dass die Gerichte zu lange brauchen, dass die Leute dann Ewigkeiten in Deutschland sitzen und keine Entscheidung haben über ihr Asylgesuch und dann 10, 15 Jahre in Deutschland festsetzen.
Aber ist das,
und dann
Problem, auf einmal nicht, ist das Problem für viele Menschen da draußen nicht eher, dass Herr Kopp, dass Menschen abgelehnt werden, das Asylgesuch abgelehnt wird, sie dann aber dennoch das Land nicht verlassen und häufig das Land auch nicht wirklich verlassen müssen? Ist das nicht eher das, was die Menschen da draußen stört?
Also Sie meinen jetzt die Bevölkerung. Mhm. Also das Gefühl, wer da ist, darf auch bleiben. Das hat jetzt nichts mit dem Asylverfahren und dem Ausgang zu tun. Wir hatten jetzt die letzten Jahre, es geht jetzt runter, aber wir hatten sehr hohe Anerkennungsquoten. Wir hatten sehr hohe Schutzquoten, weil die meisten eben noch jetzt aus klassischen Fluchtländern kommen. Also jetzt große Länder wie Afghanistan, da hat man jetzt bis vor kurzem nicht gesagt, dass die Taliban jetzt der Hort der Kooperation und Menschlichkeit sind. Assad ist vor kurzem erst gestürzt worden, also Syrien war ein Land mit hoher Anerkennungsquote, Eritrea etc. Also ganz sehr klassische Länder, deshalb hohe Schutzquoten. Also 70%, jetzt gehen sie runter, weil die Anerkennungspraxis schärfer wird und Syrien momentan im Übergang ist bei den Entscheidungen. Aber was eigentlich ist, also das war der Bestand und trotzdem haben wir eine Debatte, die jetzt zu den Ergebnissen führen, wie Sie es auch beschrieben haben, jetzt im CDU-Grundsatzprogramm, es kommen die Falschen, es kommen immer nur Kerle, nur die Starken und die Schwachen bleiben in der Region und deshalb machen wir es ganz anders und schaffen das Asylrecht ab und bestimmte Konventionen, die Richter sind ein bisschen zu wild unterwegs, das sagt ja sogar der Dr. Sommer, der Chef des Bundesamtes, der größten Asylbehörde der Welt, und sagt, Asylrecht abschaffen.
Ich glaube, Sie sagen ausdrücklich, Sie wollen das Asylrecht nicht abschaffen, weil das ist ein bisschen zugespitzt.
Nein, sagt er schon. Er sagt eigentlich, es geht in der Diskussion schon um die Grundsatzfrage, es gibt, ich bin jetzt alt genug, dass ich es noch zitieren darf, vielleicht in einer anderen Generation, Sie auch noch, es waren die Errungenschaften, die zivilisatorischen Antworten auf die Barbarei, die Genfer Flüchtlingskonvention, die Europäische Menschenrechtskonvention, die Verfassung, das Grundgesetz, da feiern wir ja alles. Und da gibt es halt Rechte, die entstanden sind, Schutz vor Zurückweisung an den Grenzen, wenn ich einen Schutzgesuch stelle. Also Schutz vor unmenschlicher Behandlung, absolutes Verbot der Folter etc. Das sind Standards, zivilisatorische Standards, auf die wir stolz sind. Wenn ich die aufgebe, haben die anderen gewonnen. Das wollen Sie nicht, Herr Hanke, das wollen Sie nicht. Da haben die anderen, da leben wir schon in der blauen Republik. Und jetzt nur zu dem Machen, Sie fragen ja nach dem Machen. Das, was jetzt die Erfolge von Herrn Dobrindt sind, waren schon, muss man fairerweise sagen, auch schon die Erfolge von Nancy Faeser. Weil die vorherige Regierung hat massive Verschärfungen im Inneren gemacht und die Zurückweisungspraxis gab es auch schon vorher widerwillig, aber dann auch von Nancy Faeser. Also so, und wenn wir nur gucken auf die Zahlen, wie viel kommen Und da entscheiden, wie unser moralischer Wertekompass sein wird, dann enden wir halt ein bisschen eher außerhalb unserer schönen Europäischen Union. Da leben wir in einem anderen Kontext. Und das ist die Asylfrage sicherlich, kann das nicht sein, dass man das aufopfert.
Entschuldigung, ich will das nochmal wiederholen. Ich hatte das vorhin schon gesagt. Das ist natürlich sehr plakativ, das auch so vorzutragen. Das lädt ja auch dazu ein. Asylrecht abschaffen ist ja genau das, wo sozusagen jeder plakativ sagt, na genau mit dem Argument, woher kommen wir denn, von welcher Barbarei? Und das ist ja ein Ergebnis. Ich will das nochmal wiederholen, den Gedanken, der dahinter steht. Der Gedanke steht, dass das nicht ehrlich ist, was wir tun. Wir tragen es vor uns her, moralisch hochstehend, und können weder als Land noch als Europa diesen Anspruch erfüllen und wollen ihn ehrlicherweise auch gar nicht erfüllen, weil sozusagen, das ist ja das Argument, ist ja nicht von mir, sondern ist ja, was vorgetragen wird, wenn tatsächlich all diejenigen in der Welt, die Anspruch hätten, kämen, können wir das nicht wollen. Deshalb sind wir auch an den Stellen, dass Sie völlig recht haben, es kann keine Obergrenzen geben, weil jeder, der kommt und Asyl beantragt, hat ein Individualrecht, was zu erfüllen ist. So, und da, das ist ja sozusagen das Problem, an dem man steht, wo ich glaube, man muss sich ehrlich machen. Ich kann diesen Individualanspruch, wenn ja jeder ihn annimmt, dem er zusteht, werde ich die nicht erfüllen können. Deshalb kann es praktisch keine Obergrenzen oder kann es theoretisch keine Obergrenzen geben. Praktisch gibt es die. Und dann komme ich ja wiederum von der kommunalen Ebene. Natürlich haben wir Obergrenzen. Wir haben aus unserer Sicht auch schon erreicht, an der Stelle, dass das nicht mehr leistbar ist, die Menschen zu integrieren und unterzubringen, beziehungsweise ich eine Gegenbewegung in der Bevölkerung habe, die das, was bisher schon sich langsam entwickelt hat, zerstört. Das ist ja das, was wir vor Ort erleben. Und insofern ist das, glaube ich, ein Punkt, den man vielleicht sich doch nicht gleich abtun sollte, sondern wirklich überlegen sollte, ob da nicht ein Ansatz ist, wo wir trotzdem die Lehren aus der Barbarei aufnehmen. Und natürlich ist auch selbstverständlich eine Frage der Menschlichkeit, dass man Verfolgte aufnimmt, selbstverständlich. Alles andere wäre ein Land, in dem man nicht leben will und auch in der Europäischen Union, in dem man nicht leben will. Aber die Frage ist das, was wie es jetzt läuft, der Stein der Weisen, und das halte ich nicht dafür.
Frau Wehrt, Sie wollten?
Ja, ganz gerne. Also ich möchte das wirklich tatsächlich auf dieser Kommunalebene gerade kurz runterbrechen, was da in der Grenzregion, wie wir es nennen, aber seit 15 Jahren ungefähr in Verflechtungsräumen passiert. Wir sind wirklich sehr gut miteinander verflochten und aufeinander angewiesen. Der Alltag sieht so aus, dass wir hin und her pendeln jeden Tag. Also ob wir ins Kino nach Stettin gehen oder ins Theater in Stettin oder schnellere Rezept in Löcknitz holen, das ist ja Alltag und wir überschreiten die Grenze zweimal, dreimal täglich. Worauf ich hinaus will, der Alltag ist gegeben, das haben wir uns schwer erarbeitet. Die Akzeptanz der hessischen Bevölkerung auf der deutschen Seite, es wurden sehr viele Häuser, leerstehende Häuser neu bezogen, renoviert. Wir sind richtige Nachbar vis-à-vis geworden. Also das ist Errungenschaft. Ich bin auch so groß geworden, ja, ich ging auf das deutsch-polnische Gymnasium. Ich kenne noch die Grenze aus den 90er Jahren, wie schwer das zu passieren war. Und es ist Normalität angekehrt. Und das möchten wir auch als Europäer beibehalten. Und das ist auch wirklich Grundpfeiler der europäischen Politik. Wir müssen eine europäische Lösung herbeiführen. Ich denke mal, alles, was wir so im Alleingang tun, Deutschland für sich, Polen für sich, Frankreich für sich, das wird uns langfristig nicht weiterbringen. Wir behandeln wirklich durch diese verschärften Kontrollen die Symptome an der Grenze. Und ich muss sagen, die Bevölkerung an der Grenze zu Polen, Löcknitz, Penkun, die fühlen sich irgendwie machtlos. Ja? Ich möchte ganz kurz wirklich darauf eingehen, wie fühlt sich. Die Geflüchteten werden gesichtet, da wird die 112 gewählt zum Beispiel, dann kommt die Bundespolizei, Landespolizei und sie werden oft einfach abgeführt Richtung Polen. Sie gehen alleine über die Grenze meistens. Und die Bundespolizei, Landespolizei hat versichert, das funktioniert. Also das funktioniert. Ich weiß es nicht. Also wir sind an einem Moment, ich sehe das auch hier, der Zweite bei mir im Dorf hat der AfD gewählt. Und wir balancieren zwischen Menschenwürde, Verteidigung des Europas. Ich habe auch keine fertige Antwort, aber wir sind alle humaner und ich glaube, da sollten wir ansetzen. Wir brauchen eine humane Lösung.
Das RBB 24 Inforadio Forum heute zur Asylpolitik und den Zurückweisungen an der Grenze. Mein Name ist Sascha Hingst und bei mir sind Friedemann Hanke, der stellvertretende Landrat des Kreises Märkisch-Oderland an der polnischen Grenze, Karl Kopp, der Geschäftsführer von Pro Asyl, Svenja Niederfranke, die am Zentrum für Migration der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik forscht, und Katarzyna Wert, Mitglied im Vorstand des polnischen Sozialrates in Berlin. Wir haben gerade schon viel darüber geredet, wie das mit den Zurückweisungen aussieht, was das momentan mit den Menschen macht. Und da fiel vorhin auch schon so das Wort Richter und Urteil, weil es neulich ein Urteil gab, in dem gesagt wurde, dass drei Somalier an der Grenze nicht hätten zurückgewiesen werden sollen, sondern man hätte erstmal ein Dublin-Verfahren mit ihnen machen müssen. Jetzt will ich gar nicht diese endlos lange Diskussion darüber anfangen, ob dieses Urteil rechtsverbindliche Wirkung auf andere Fälle ausübt oder nicht. Da könnten jetzt Juristen sich wahrscheinlich eine halbe, dreiviertel Stunde drüber unterhalten. Ich möchte aber mal wissen, was ist eigentlich das Problem, wenn die drei Somalier, Herr Kopp, in Polen geblieben wären?
Ja gut, es sind drei junge somalische Geflüchtete. Eine ist minderjährig, junge Frau, und die sind... Die waren in Polen gar nicht registriert, die sind durch Polen durchgereist. Also erstmal ganz formal und wurden dann zurückgewiesen am 2. Mai, zurückgewiesen am 3. Mai und dann am 9. Mai. Ich betone das, weil es war zweimal unter der alten Regierung, einmal unter der neuen. Und was ist passiert? Also das einfach Zurückschubsen ist ja ist halt kein Verfahren.
Schlimm, das ist ja nicht meine Frage. Meine Frage ist, doch, was ist denn daran so schlimm? Wenn die, jetzt, die brauchen ja Schutz. Ne, was ist daran so schlimm, wenn die in Polen geschützt sind?
Ich bin ja schon bei der Erklärung. In Polen gab es ein paar offene Fragen nach der Zurückweisung, weil sie waren nicht registriert. Sie werden zurückgewiesen aus Deutschland. Das ist praktisch eine illegale Einreise aus Deutschland. Also, so. Und dann ist erstmal das ein Rückkehrverfahren in Polen eingeleitet. Das ist rein formal. Und dann waren ein paar Hürden. Die Frage war, die haben wir auch abgeklärt mit den polnischen Kolleginnen, damit sie vertreten werden, ob sie in Polen ins Asylverfahren kommen, ob Gefahr der Weiterabschiebung droht. Oder es war objektiv eine Gefahr, dass sie zumindest inhaftiert werden. So, und da gab es eine polnische, wundervolle humanitäre Organisation, hat gesagt, in Absprache mit der Grenzpolizei, wir bringen die unter. Die waren auch ziemlich angeschlagen. Die junge Frau war schwer verletzt. Schwere Folgen von Erfrierungen im Winter. Und die wurden in Deutschland nicht adäquat in dem Zurückweisungskontext, der illegal war, behandelt. Und dann hat die polnische humanitäre Organisation auch dafür gesorgt, da gehe ich immer noch dankend auf die Knie, dass die Frau medizinisch versorgt wurde, Antibiotikum, um Sepsis zu verhindern, und Verbände und so weiter. Und dann fand eben diese Zurückweisung statt, und unter der Voraussetzung, dass in Polen die Kollegin in der Region, aber auch in Warschau einfach ernsthaft arbeiten, fand dann auch das Klageverfahren und das Eilverfahren statt. Es fand eigentlich auf dem polnischen Boden statt.
Aber Sie beantworten meine Frage nicht.
Nein, ich habe Ihnen beantwortet, ich sage Ihnen vereinfacht, Polen war überhaupt nicht zuständig. Punkt 1. Punkt 2 ist, war nicht zuständig.
Wann wissen Sie das denn?
Aber wenn Punkt 2 ist, durch die illegale Zurückweisung aus Deutschland waren das Illegale in
Polen. Aber Herr Kopp, nach dem Dublin-Verfahren, das Sie ja gern und oft zitieren,
ich ist mag zuständig das nicht,
der Land, egal, aber halt, ist zuständig, ne? Sie sagen ja, man muss das europäische Recht einhalten. Zuständig ist das Land der Ersteinreise.
Nein, das ist falsch. Ne? Das ist nicht so. Also das möchte ich ganz grundsätzlich
nochmal erklären.
Okay,
es gibt davon ein paar Ausnahmen.
Nein, es ist nichts, es sind nicht Ausnahmen, sondern es ist ein Katalog von Kriterien, die man durchlaufen muss. Zum Beispiel gibt es ein enges Familienangehörige,
genau.
In einem anderen Land gibt es ein bestehendes Visum. Und erst wenn alle diese Kriterien nicht zutreffen, dann ist es das Land der Ersteinreise. Und das ist inzwischen so, dass das meistens dann, um es nach, man muss es ja nachweisen, dass es dann das Land ist, wo Fingerabdrücke genommen wurden.
Die gibt es nicht.
Ich will nur an der Stelle mal einhaken. Das ist ein interessantes Beispiel. Herr Kopp, Sie haben, was Sie sagt, was ja für sozusagen eine Hilfsorganisation ein bemerkenswerter Satz ist, weil es ja sonst nur von der Verwaltung kommt, Polen ist nicht zuständig. Das ist sozusagen das Erste, was ja die Verwaltung sagt. Wir sind nicht zuständig, jemand anderes ist zuständig. Das ist genau das, Sie haben nachher vorhin gefragt, nach der Bevölkerung, das ist genau das, was ich vor Ort niemandem erklären kann. Niemandem kann man erklären, es flüchten Leute aus Kriegsgebieten, sie flüchten ins sichere Europa. Wir sind ein europäischer Rechtsraum. Und sie stellen keinen Antrag in Litauen, durch das sie kommen, sie stellen keinen Antrag in Polen, sondern sie gehen bis Deutschland durch. Und das ist ein Punkt, der ist keinem Menschen erklärbar. Es ist nicht erklärbar. Sie werden zweimal abgeschoben. Sie können von Polen her ein Verfahren dagegen führen. Das ist alles korrekt. Es ist rechtlich völlig korrekt. Das ist gar nicht das Thema. Es ist nur so, dass das sich meilenweit entfernt von dem, was die einfache Bevölkerung mit einem basalen Verstand, wie ich ihn auch nur habe, dann nicht mehr verstehen kann. Weil man sagt, es ist völlig unverständlich. Du erreichst den europäischen Rechtsraum und Sicherheitsraum und wenn du verfolgt bist, wirst du froh sein, dass auch Polen dich aufnimmt.
Ich meine jetzt, ohne das, böse
dahinter
zu sein,
steht, ist doch die Frage, ob die Leute wirklich
Schutz
dort brauchen.
Die CDU haben
oder
über Jahrzehnte für dieses Dublin-System gekämpft. Die anderen Europäer wollten es nicht, weil es unfair ist. Und jetzt sagt Deutschland, weil viele da sind, hey, das ist dysfunktional. Wir haben keinen Bock mehr auf Dublin. Ja? Und da ist ein Problem. Wenn ich aber 20 Jahre den anderen klar mache, ich will diese Regelung, die im Zweifelsfall Griechenland mehr Verantwortung aufbürdet als möglich, dann ist halt Payback. Das funktioniert nicht. Da kann ich nicht dann weinerlich sagen, weil ihr haltet euch nicht dran und das ist dysfunktional und weil ihr euch nicht an Recht haltet, halten wir uns auch nicht mehr an Recht.
Nein, die Argumentation ist ja eine andere. Die Argumentation ist, es ist dysfunktional, richtig, und ich kann doch nicht sagen, nur weil es bisher so gehandelt habe, handle ich auch in Zukunft, würde wirklich in die Verwaltung passen, weil ich bisher so gehandelt habe, handle ich auch in Zukunft so. Das ist doch eher der Ansatz, genau sich dann europäisches anzugucken und zu sehen, was müssen wir ändern, damit wir zu einem gerechten Verteilsystem auch kommen, was genau eben nicht zu einer Überlastung Griechenlands etc. führt. Das ist doch die Konsequenz daraus. Das heißt doch nicht, ich gehe weiter wie bisher, sondern ich habe ein dysfunktionales System und das ist es. Wenn man nicht aus Fehlern lernt, wird man sich ja nicht fortentwickeln.
Und dann wäre ja der erste Schritt nicht ein nationaler Alleingang, sondern sich an die anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu wenden.
Gut, aber da sind wir doch wieder an der Frage, Sie haben es vorhin selbst gesagt, wo findet die Erstregistrierung statt? Und es ist doch auch keinem Land vorzuwerfen, weder den baltischen Ländern noch in diesem Fall Polen, dass ich sage, na, warum soll ich die Leute hier bei mir registrieren, wenn klar ist, sie wollen nach Deutschland ziehen? Das hat kein europäisches Land national aus völlig nachvollziehbarer Weise, dass sozusagen, wenn die durch wollen, warum soll ich sie denn aufhalten? Und das Aufhalten, es ist vorhin gesagt worden, das ist ja der Gedanke, wenn das überhaupt einen Sinn haben soll, dann muss ich tatsächlich an dieser Stelle das unterbrechen, dass klar ist, ich kann nicht einfach bis Deutschland durchfahren. So wie Sie es vorhin gesagt haben, der Gedanke ist die Kaskade in die andere Richtung.
Dieses Urteil, von dem da vorhin schon die Rede war, bei diesen drei Somaliern, sagt ja übrigens auch ganz ausdrücklich, dass aus dem Urteil sich nicht ergibt eine zwangsläufige Genehmigung zur Einreise nach Deutschland. Die sind zwar inzwischen eingereist, aber das ergibt sich nicht. Also mit anderen Worten, man muss ein Dublin-Verfahren durchführen oder zumindest eine Prüfung, ob Deutschland für Dublin zuständig wäre. Jetzt machen wir es mal konkret. Wenn ich an der Grenze einen Haufen Baracken hinstelle und ein paar Zelte, so wie die Dänen das eine Zeit lang gemacht haben, und einfach an der Grenze prüfe, bist du im Computer oder nicht. Und wenn du nicht im Computer bist, dann kommst du ja aus Polen, dann musst du deinen Antrag in Polen stellen. Nee. Dann sind wir durch, ne?
Ja,
nee.
Oder ist das so einfach gedacht? Ja, genau. Wenn wir realistisch sind, kann man wahrscheinlich sagen, dass die meisten Kriterien, die da vorgeschaltet sind, außer der Familiennachzug, wahrscheinlich nicht so relevant sind wie die Frage, in welchem Land ich zuerst angekommen bin, ne? Was die Zahlen angeht.
Das ist korrekt, aber bei bestimmten Nationalitäten ist es schon sehr relevant, wenn man enge Familienmitglieder in Deutschland hat.
Dennoch die Frage, jetzt mal, wir überlegen ja, was rein praktisch möglich wäre. Ob das jetzt wünschenswert ist, ist eine ganz andere Frage. Ob es humanitär ist, ist auch eine andere Frage, aber rein theoretisch machbar wäre doch, dass ich an der Grenze einfach abprüfe, das Dublin-Verfahren, und sage, du kommst rein oder du kommst nicht rein, je nachdem. Und dann halte ich mich genau an die europäischen Regeln. Ist das richtig?
Ja gut, wir haben momentan noch nicht die Regelung, aber es kann in Zukunft so kommen. Das ist in der Pipeline. Horst Seehofer, der jetzt gerade in Ingolstadt im Keller mit seiner Märklin-Eisenbahn spielt, hatte diese Vorstellung und hat es vorgeschlagen. Er wollte diese Transitzentren. Ja, und es war so. Und es geht ein bisschen so in, es gibt so Mischformen, so kontrollierte, Closed Control Center, also kontrollierte, noch offene, also man kann auch rausgehen, aber de facto geschlossene Zentren, Eisenhüttenstadt ist so ein Versuchsmodell. Das kann kommen, das würde aber heißen, okay, erster Schritt mit der Reform des Asylrechts nächstes Jahr, im Juni, kommen ganz viele an der Außengrenze ganz viele geschlossene Zentren für Neueinreisende. Dann bauen wir jetzt, das ist die nächste Vision, an der europäischen Binnengrenzen entlang, das geht noch nicht rechtlich, bauen wir auch noch geschlossene Zentren. Also ist halt jetzt
ja, die Dänen machen das ganz einfach. Die
Dänen haben ist ein kleines Land.
Ja, aber die Dänen haben an der Grenze, am Grenzübergang ein Zelt stehen, da fährst du mit dem Auto vorbei, ja. Dann gucken die dich an und wenn du, sag mal, wenn du jetzt wie so ein normaler Mitteleuropäer aussiehst, lassen die dich einfach durchfahren, weil sonst gäbe es ja auch viel zu viel Stau.
Ja.
Aber wenn du nicht wie ein normaler Mitteleuropäer aussiehst, kann man jetzt für rassistisch halten, aber auf jeden Fall nehmen die diejenigen dann raus und gucken genau, wie sieht es da mit Dublin aus.
Also Dänemark ist nicht Teil, hat eine Opt-out-Clause, also kann halt, hat gesagt, okay, ich will schon Europa, wie so viele, alle wollen Europa, aber da bei dem Asyl mache ich nicht mit. Ja?
Was ja erstaunlich ist, Entschuldigung, weil das auch zeigt, es ist Handeln möglich. Ich finde, man muss auch mal aufpassen, dass man sich nicht selbst beschränkt und sagt, so, wir können aber nicht, wir haben die Verträge so und so. Nee, das war vorhin mal kurz, klang das durch, diese Frage, habe ich einen Gestaltungswillen? Und dann muss ich auch Regeln anpassen und ich kann Regeln anpassen. Und es gibt die Beispiele, Dänemark ist genannt worden, es gibt ein australisches Modell, wo Australien auch eine Demokratie ist, so wie wir. Man darf sie auch nicht gefangen geben, sozusagen in den Regeln, die wir haben und sagen, ja, es ist aber so und wir haben es immer so gemacht und wir müssen dabei bleiben.
Sondern das ist auch nicht mein Punkt gewesen, aber Dänemark und Australien sind schon sehr, sehr, sehr andere Länder als Deutschland. Deutschland ist ein föderales System, ist ein viel größeres Land und hat viel, viel mehr Nachbarländer als Dänemark. Das muss man auch immer mit in Erwägung ziehen. Und Australien, Nachbarländer, sehr anderer Kontext auch. Also Deutschland hat einfach andere Herausforderungen
aber für die
als Dänemark und
für die Frage des Grenzübergangs macht es ja trotzdem keinen Unterschied, ob ich jetzt einen Grenzübergang habe oder 100.
Ja,
kann ich ja trotzdem
doch,
so
natürlich,
betreiben.
Natürlich, das ist ja viel aufwendiger, die ganzen Nachbarländer in Deutschland da Grenzkontrollen durchzuführen. Das ist viel teurer auch.
Ja gut, aber es ist ja auch ein bisschen, wie Sie selber sagten, ein erheblich größeres Land. Ja.
Aber genau, wir kämpfen uns doch jetzt kleinteilig. Also Sie wollen, klar, Sie wollen sagen, Herr Hanke, Sie sagen, okay, es muss Botschaft muss raus und es funktioniert was. Ne? Klare Botschaft, sage ich ja auch. Ich will, dass das Finanzamt funktioniert, das Bürgeramt. Ich habe ja auch Interessen als Bürger. Ne? Und vieles funktioniert nicht, auch in anderen Bereichen. So, aber jetzt diese Zurückweisung werden nicht mehr lange anhalten, weil die Kräfte schwinden. Das haben Sie auch vorhin schon angedeutet. Und dann ist es halt rechtlich ein Fehler. Und das schafft außenpolitischen Schaden. Aber es ist nicht das größte Problem. Das wissen wir ja alle. Europa hat insgesamt ein Problem, dass 27 Staaten sich schwer tun, gemeinsame Regeln festzulegen. In anderen Bereichen werden die strikt eingehalten, im Asyl- oder im Menschenrechtsbereich nicht. Und da müssen wir weiterkommen. Und wer sagt, ich will eine schnelle Lösung, das wissen wir doch alle, das sind die Schaumschläger, die Verkäufer, ich mache Ruanda, ich schicke ab 0 Uhr schicke ich 300 zurück und dann ist irgendwie Ende Gelände in Europa eine Außengrenze. Das ist eine völlig absurde Vorstellung. Also es dauert alles ein bisschen länger. Ich würde ein bisschen mehr in Menschenwürde in allen 27 Staaten investieren.
Aber ist das Problem nicht eher, Frau Wert, wir leben in Europa ja in Demokratien. Und wenn ich ausweislich von Umfragen und Wahlergebnissen, zuletzt jetzt wieder in Polen, relativ klaren Trend habe, dass die Bevölkerung den Status quo auch bei der Zuwanderung, so wie er ist, nicht will, kann ich auf der Dauer in einer Demokratie gegen die Mehrheit der Bevölkerung regieren?
Ja, das ist die Frage der heutigen Zeit tatsächlich. Das wird ja auf dieser Goldwaage jetzt gerade gelegt. Mit Migration gewinnt man oder verliert man heutzutage die Wahlen. Das sieht man wirklich in jeder europäischen Stadt und weltweit leider. Das ist natürlich ein Trend, den ich persönlich nicht befürworte, aber das kippt gerade die Stimmung. Ich kann nur sagen, dass das Ganze, was jetzt passiert, mit uns als Gesellschaft, das fügt nicht nur Europa Schaden zu, nicht nur den Wirtschaften in Europa, in dieser wirklich also weltunstabilen Lage, sondern macht mit uns persönlich auch was. Also ich möchte nicht, dass wir als Europäer anfangen zu zweifeln an den europäischen Werk, an den europäischen Haus, an den fundamentalen Werten, zu denen wir geschlossen zusammenstanden noch vor kurzem. Das macht mir gerade große Sorgen.
Wenn ich da anschließen darf, Sie sprachen von dem, was die Bevölkerung möchte. Ich würde davon ausgehen, dass die Bevölkerung keine Symbolpolitik möchte. Sie sprachen das, natürlich ist es wichtig, jetzt gerade zu zeigen, den Menschen, man macht etwas. Aber Grenzkontrollen und Zurückweisungen, wir haben die ganzen Nachteile jetzt hier wirklich ausgiebig diskutiert. Kosten können wir jetzt nochmal ansprechen. Ich glaube, ich habe Bundesinnenministerium zahlen 50 Millionen Zusatzkosten für ein halbes Jahr. Und es laufen jetzt gerade kleine Anfragen, die nochmal die Kosten dann da hervorhoben. Also es gibt sehr viele Nachteile. Aber den Nutzen, außer dass man jetzt ein Zeichen an die Bevölkerung kurzfristig setzt, man macht was, ist nicht nachgewiesen. Das Bundesinnenministerium hat Zahlen veröffentlicht, wie viele Menschen zurückgewiesen worden sind im letzten Jahr. Ich glaube, es waren so ungefähr 45.000. Und im letzten Monat wurden 160 Asylsuchende zurückgewiesen. Aber, und das, da wenn man jetzt Herrn Kopp vorhin sehr gut zugehört hat, das sind nicht einzelne Personen. Es sind nicht 160 Asylsuchende, die zurückgeworfen worden sind, sondern da können auch doppelte Zählungen bei sein. Das heißt, für mich als Migrationsforscherin, wenn ich diese Zahlen sehe, ist es unmöglich festzustellen, ob diese Menschen dann nicht doch noch nach Deutschland gekommen sind, ob diese Asylsuchenden nicht jetzt doch in Berlin am Hauptbahnhof sitzen. Es ist einfach nicht festzustellen. Und auch vergangene Forschung hat bisher nicht nachgewiesen, dass das irgendwas bringt. Das heißt, ich bin ganz bei Ihnen. Wir müssen was machen. Aber Symbolpolitik ist jetzt gerade für den Moment. Aber in einem Jahr, wenn dann die Menschen checken, dass das gar nichts gebracht hat, dann verliert man noch mehr.
Aber dann wiederhole ich meine Frage von vorhin. Was müssen wir machen, ganz konkret? Weil ich sag mal, zu sagen, wir beschleunigen die Asylverfahren, das ist sicherlich gut für die Verwaltung und für die Frage, wie wir als Land damit umgehen. Aber das löst ja das Gesamtproblem noch nicht.
Also es gibt ja verschiedene Probleme. Also, ich wollte die Ebenen alle mal durchdeklinieren. Es dauert aber eine ganz schöne Zeit. Deshalb, genau, wir müssen regional, wir müssen national, wir müssen europäisch ran. Wir müssen das gemeinsame europäische Asylsystem, was unglaublich schwierig ist. Seit 2015 hatte man da versucht, das System zu reformieren. Letztes Jahr hat man sich dann geeinigt. Das Ergebnis ist immer noch viel umstritten. Jetzt könnte man es nochmal aufmachen und nochmal neu verhandeln. Aber es ist ja klar, dass in einem Block der Freizügigkeit das Ganze nur gemeinsam gelingen heißt. Das heißt, wir müssen da an Lösungen kommen. Und dann geht es auch nicht, man muss auf die Herkunftsländer und die Transitländer schauen. Weil da tatsächlich kann man was ändern und dass die Leute sich gar nicht erst auf den Weg nach Europa machen müssen. Weil was
an
man
dem
bei
Punkt
uns.
Jetzt aber wie die Bundesregierung. All das, was Sie gerade gesagt haben, habe ich jetzt von der vorherigen und der jetzigen Bundesregierung auch gehört.
Also
wir brauchen eine europäische Lösung, wir müssen das neu verhandeln, wir müssen auf die Transitländer gucken, wir müssen die Außengrenzen sichern.
Ja, Außengrenzen sichern habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir müssen dafür sorgen, weil was wir in unseren Diskussionen jetzt hier vergessen, ist, dass Europa nicht der Kontinent ist, der die meisten Schutzsuchenden aufnimmt, sondern das sind, und heute gerade hat UNHCR wieder die neuen Zahlen veröffentlicht, 122 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Die Mehrheit davon sind im Land selbst untergebracht. Und dann, wenn man danach schaut, die Zahlen, die sind in den Nachbarländern untergebracht. Ja. Also das müssen wir auch in der ganzen. Und damit die Leute sich nicht auf den Weg nach Europa machen, müssen wir dann halt die Nachbarländer und müssen wir die Länder unterstützen. Und wir müssen auch eine Außenpolitik begehen, die dafür sorgt, dass es weniger Konflikte gibt, die dafür sorgt, dass die Klimakrise angegeben hat, dass die Leute keine Gründe mehr haben, ihr Land zu verlassen. Und das ist natürlich sehr unbeliebt, weil das eine sehr langfristige Sache ist. Das kann man nicht jetzt gerade mal eben klären. Das geht nicht, natürlich nicht. Aber langfristig gedacht müssen wir daran.
Vielleicht ganz kurz zwei Aspekte. Zum einen, ich will das nochmal wiederholen von vorhin zum Thema einheitliches europäisches Vorgehen. Europa war bei Asylpolitik immer zerstritten. Das ist nicht erst, dass wir jetzt aktuell uns da auseinanderwickeln, sondern ich sage meine These nochmal das Gegenteil. Wir bewegen uns jetzt mit unserer Politik wieder aufeinander zu, gerade auf Polen. Das muss man sich klar machen. Wir waren das Land, was sozusagen einen Sonderweg gegangen ist bei der Asylfrage, wo wir von allen anderen auch letztlich gescholten wurden die vergangenen Jahre. Deshalb, ich sehe da sogar eine Chance der europäischen Zusammenkommen, um dort andere Ansätze zu machen. Zu den Punkten, die gerade gesagt wurden, natürlich klingt das alles sehr schön, die Fluchtursachen bekämpfen. Es ist aber etwas, Sie haben es gesagt, es ist langfristig und ich glaube, es ist auch nicht möglich, vollumfänglich jeder Fluchtursache zu begegnen. Das werden wir nicht leisten können. Und im Grunde genommen kann man es auch relativ gut sagen, wir leben in einem der reichsten Teile der Welt. Und natürlich ist das attraktiv für die verschiedensten Menschen. Völlig verständlich, individuell, das ist doch auch gar nichts verwerflich, sondern es ist ja verständlich, dass man guckt, wo sieht man eine Zukunft für sich und seine Kinder, aus welchen Gründen auch immer. Nur, ich will schon sagen, es geht hier um mehr als Symbolpolitik. Ich erwarte von einem Staat, dass er in der Lage ist, zu überprüfen oder zu steuern, wer in sein Land kommt und wer nicht. Das ist etwas, was ich staatlicherseits erwarte und was auch die Bevölkerung erwarten. Da geht es gar nicht um Symbolpolitik, sondern das ist eine Selbstverständlichkeit. Dafür hat der Staat das Gewaltmonopol, dass er sozusagen auch für eine entsprechende Ordnung sorgen kann. Und das, was wir vor Ort, die Menschen wahrnehmen, ist eine Ordnungslosigkeit, eine Nichtsteuerung ein, Sie haben es selbst gesagt, die Drehtüreffekte, dass die allgemeine Wahrnehmung ist, der Staat wird der Lächerlichkeit preisgegeben in seinem Tun. Und das ist etwas, was letztlich auch ein Staatsvertrauen innerhalb unseres Landes langsam aber deutlich zersetzt.
Das ist ja, Herr Kopp, ein bisschen auch die Gefahr, dass wir möglicherweise, wenn wir weiter eine sehr liberale Asylpolitik hätten, wir möglicherweise dann eine Regierung bekommen, die gar keine Asylpolitik mehr hat.
Ja, also es ist ja jeden Tag der letzte Schuss, ne? Also Herr Söder, wenn wir jetzt das nicht machen, dann kommt die blaue Republik. Ich glaube, es gibt immer die Gefahren, aber wenn ich so Politik mache, komme ich auch nicht weit. Also ich muss schon ein bisschen gestalten, aber ich glaube, da sind wir auch einer Meinung. Erstmal eine grundsätzliche Frage. Asyl wird jetzt batsch nicht von allen, aber auch in Ihrer Fragestellung batsch immer als ein Problem dargestellt. Jetzt haben wir bald die 10 Jahre, das schlimme Jahr September 2015, ja, wo die CDU-Kanzlerin ihr Herz geöffnet hat und auch die Republik ganz begeistert war, bis hin zur Bild-Zeitung, Refugee Welcome. Und es sind jetzt viele von den Menschen 10 Jahre hier und es wäre natürlich interessant, ein bisschen auch von deren Geschichte zu erzählen. Und wir wissen ganz genau, dass es wahnsinnig viele Erfolgsgeschichten sind. Es sind viele schon deutsche Staatsangehörige, machen Politik, machen schöne Sachen, sind Ärzte und so weiter. Viele Ärzte sind über Griechenland oder über Italien gekommen und Ärztinnen. Und Deutschland hat sich auch gefreut, dass die jetzt da sind. Und hat auch ein bisschen Angst gehabt nach Assad, dass sie zurückgehen. Was ich sagen will, man sollte diese Menschen, die auch einen Teil des Ladens aufrechterhalten, auch würdigen. Einfach würdigen. Und dann können wir mal darüber reden, wo gibt es Probleme. Es gibt natürlich Probleme. Also wo gibt es Probleme? Es sind alle Probleme, die wir wahrnehmen. Also ich finde die Wohnungssituation miserabel. Aber liegt es jetzt an denen und an den ukrainischen Geflüchteten? Das sind ja auch über 1 Million. Ist vorher noch was schiefgelaufen? Was muss alles passieren? Oder es gibt vielleicht Probleme, die Sie ansprechen, wo ich sage, das ist ein ernsthaftes Problem. Ja, also ich sage mal, wir verurteilen nicht nur Rechtsextremismus, sondern auch Dschihadismus. Ne? Also wir sehen, die offene Gesellschaft zu verteidigen, das ist ein Trigger-Thema, um es gleich anzusprechen, wir verteidigen die offene Gesellschaft. Wir wollen in einer offenen Gesellschaft leben, wo die Werte, die wir jetzt alle immer besingen, hier und am Sonntag, gelten. Und das verhandeln wir. In Migration, im völkischen Bereich, im deutschen Bereich und mit allen Leuten.
Also wenn man davon ausgeht, dass alle Menschen...
Aber es ist kein Problem, das Asylthema ist kein Problem, sondern es gibt andere Probleme und es gibt eine Wahrnehmung.
Ich glaube, in dieser Runde sitzt ja jetzt niemand, der das, nein, so wie sie es da steht, als Problem... Also anders ausgedrückt, alle Menschen, alle Gruppen von Menschen, egal ob sie jetzt nach Nationalität, alt, jung, Frau, Mann, wie auch immer, alle Gruppen von Menschen haben immer eine Untergruppe, die sich nicht benehmen kann und eine Untergruppe, die ganz toll ist. Das ist, glaube ich, das Normalste von der Welt. Ja. Ich glaube auch nicht, dass die meisten Deutschen, glaube ich persönlich, das als Problem wahrnehmen, dass jetzt eine Gruppe hierher kommt, die unser Problem ist. Ich glaube eher, die Frage ist, wie viele Menschen insgesamt, egal woher sie kommen, selbst wenn sie jetzt alle gebürtige Deutsche wären und bislang im Ausland gelebt haben, wenn alle gleichzeitig herkommen, überfordern wir möglicherweise Sozialsysteme und Wohnungen und dergleichen. Das ist, also ich sage nicht, dass es so ist, ich meine nur, das ist das wahrgenommene Problem. Ob das jetzt eins ist oder nicht, können wir stundenlang diskutieren. Aber noch mal, wenn die Mehrheit der Bevölkerung das offensichtlich als Problem sieht, in einer Demokratie, wie gehe ich denn dann damit um? Was sagt die Migrationsforscherin?
Ich habe ja eben schon die Ansätze. Aber da würde ich vorher nochmal ansetzen. Also das wahrgenommene Problem, das tatsächliche Problem und die Problembeschreibung. Asylanträge in Deutschland sind 40% weniger als im Vorjahr. Also das müssen wir mal sinken lassen. Und ich habe auch gesagt vorhin, 122 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Die meisten kommen nicht nach Deutschland. Die meisten kommen auch nicht nach Europa. 20% weniger Asylanträge in Europa seit letztem Jahr. Also das sind die Geschichten, die wir erzählen sollten, auch viel mehr und die in den Medien jetzt gerade nicht so repräsentiert werden. Und wenn man dann über die Belastung der Kommunen spricht, es gibt Probleme und diese Probleme müssen wir angehen. Das hat Herr Kopp gesagt, das sehen Sie genauso. Wohnungsmarkt, Bildung, Gesundheitssystem. Aber diese Probleme kann man nicht mit Migrationspolitik lösen, sondern diese Probleme muss man mit Wohnungspolitik lösen, mit Gesundheitspolitik, mit Schulpolitik lösen. Dann dadurch kriegt man auch mehr Vertrauen in der Gesellschaft, wenn man diese Probleme angeht und das nicht nur auf den Sündenbock Migration schiebt.
Das lassen wir jetzt als Schlusswort mal so stehen, weil unsere Zeit ist schlicht rum. Ich sage ganz herzlichen Dank an Katharina Wehrt, an Svenja Niederfranke, Karl Kopp und Friedemann Hanke fürs Mitdiskutieren. Ihnen allen natürlich fürs Zuhören hier im Raum und auch zu Hause.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.